Darum geht es, um Problemlösung. Das war die gute alte Zeit, als Medizinprodukte noch Medikalprodukte hießen.
Der Medizinprodukte-Talk. Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Bruckmann.
Das ist also eine Denktechnik, die man als Subsumption bezeichnet. Weniger komplex wird es nicht. Vielleicht geht es auch mal ein bisschen einfacher.
Hallo Claudia, hast du den gestrigen Tag gut verkraftet?
Ja, ich fand das gestern sehr interessant. Wir haben uns ja durch Zufall getroffen bei einer Veranstaltung, wo wir beide voneinander nicht wussten, dass wir dort auftauchen werden. Ich fand das sehr schön.
Ja.
MDC hat eine Fachveranstaltung gemacht zum Übergang der IVDD zur IVDR. Und das war wirklich interessant, die ganzen Fachexperten und Projektkoordinatoren zu sehen und mit denen zu sprechen.
Ich fand es spannend, dass die In-vitro-Diagnostik-Sparte genau die gleichen Schmerzen hat wie die Medical-Device-Leute. Und irgendwie kommt es mir so vor, als würde da einiges nochmal auf die benannten Stellen zurollen, was wir von der Medical-Device-Regulation her schon kennen.
Das stimmt. Das kennen wir auch von diesen ganzen Übergangszeiten, die verschoben wurden. Apropos, ich habe mich mit den Leuten ausgetauscht, wie sie das sehen mit den Übergangsfristen und dass die immer wieder verschoben wurden. Weil ich persönlich habe komplett den Überblick verloren. Und es war aber so Konsens, dass es allen so geht. Also jeder hat irgendwo ein Zettelchen, wo er das draufstehen hat. Aber aus dem Kopf kann das keiner mehr wissen. Naja, wir haben uns ja mit den Produktexperten ja gestern ausgetauscht, die ja die technische Dokumentation reviewen und ja teilweise auch katastrophale Akten bekommen. Mhm. Wir haben auf der anderen Seite die Hersteller. Ich finde es immer ganz witzig, mich da in so Gespräche einzuklinken, weil ich ja so ein bisschen zwischen den Stühlen sitze. Ich bin ja weder Hersteller, noch bin ich Reviewer, sondern ich versuche ja so ein bisschen zwischen beiden Parteien zu vermitteln und kann den Schmerz von beiden Seiten komplett verstehen. Weil auch ich habe schon technische Dokumentationen gesehen, die in einem schauderhaften Zustand waren. Und es ist nun mal so, jeder hat da auch ein anderes System, diese Akten anzulegen und es ist gar nicht so leicht durchzusteigen. Aber das Ganze, was dahinter steht, die regulatorischen Grundlagen, da ist es ja immer ganz gut, sich da ein bisschen intensiver mit auseinanderzusetzen, was in den eigentlichen Gesetzen wirklich drin steht. Und deswegen hast du einen Gast eingeladen.
Richtig. Und auf unserer Liste stand mal jemand, der ganz lange dabei ist. Ich freue mich, dass wir heute den Ulrich M. Gassner zu Gast haben. Hallo Ulrich.
Ja, hallo Jörg.
Magst du dich vorstellen?
Ja, genau. Ich wollte schon ansetzen. Dankeschön. Mein Name ist Ulrich Gassner. Ich bin Jurist und war jahrelang an der Universität Augsburg tätig. Habe dort eine intensive Beziehung zum Medizinprodukterecht aufgebaut, indem ich 2005 die Forschungsstelle für Medizinprodukterecht gegründet habe. Die leite ich gerade auch noch an der Uni Augsburg und die macht auch zum Beispiel einen Fortbildungskurs im Medizinprodukterecht. Und mich fasziniert diese Materie, weil sie einen interdisziplinären Charakter hat. Man muss immer denken wie ein Techniker, wie ein Patient natürlich auch, wie auch ein Anwender. Und das ist genau das, was für mich den Reiz dieses Rechtsgebietes ausmacht. Ich freue mich auf diesen Podcast und danke ganz herzlich Jörg und Claudia für die Einladung.
Wir freuen uns auch, dass du Zeit gefunden hast für uns. Wie kann man sich Forschung im Bereich Medizinprodukterecht vorstellen? Was wird da geforscht?
Das ist eine gute Frage, auf die ich nur eine sehr, sehr langweilige Antwort geben kann, denn Medizinprodukterecht ist eine Buchwissenschaft. Das heißt, man guckt sich die Regularien an und versucht, daraus Schlüsse zu ziehen. Also im Kern geht es um Auslegung von Begriffen, von Vorstellungen und dazu hat die Rechtswissenschaft eben ein ganz bestimmtes Instrumentarium entwickelt, das in gewisser Weise für alle einschlägig ist, die sich mit Regularien beschäftigen müssen. Also jeder, jede, der oder die sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, muss ja in gewisser Weise Schmalspurjurist, Schmalspurjuristin werden. Aber im Kern, wie gesagt, man versucht den Spannungsbogen zwischen Patientensicherheit einerseits und Innovation andererseits abzubilden an konkreten Problemen. Darum geht es, um Problemlösung.
Was sind denn so typische Probleme, die in diesem Rechtsgebiet wichtig sind? Wie kann ich mir das vorstellen? Wofür brauche ich eine Wissenschaft im Medizinprodukterecht?
Die Fragen in dem Bereich, die stehen sich ja ganz am Anfang. Ist mein Gerät ein Medizinprodukt oder nicht? Dann kommt die Frage der Klasseneinteilung. Und klar, das entscheidet dann vielleicht das BfArM. Aber ich werde dann zum Beispiel gefragt, kann man das Produkt denn noch als Klasse 1 Produkt durchgehen lassen, mit der Folge, dass die Entwicklung wesentlich weniger aufwendig ist. Es ist also, sind tatsächlich konkrete Rechtsfragen, die dann gelöst werden müssen anhand des Gesetzes, aber auch anhand von Leitfäden.
Wie ist es denn aus juristischer Sicht? Wo achtest du denn da drauf, wenn du so eine Klassifizierungsfrage hast?
Also ganz pragmatisch betrachtet, natürlich auf die IFU, auf die Gebrauchsanweisung, da muss ja der Hersteller immer sagen, was er mit dem Produkt vorhat. Und dann lege ich die Regel 11, zum Beispiel bei Software, daneben und überlege, passt das, was mit dem Produkt gemacht werden soll, in diesen Rahmen. Das ist also eine Denktechnik, die man als Subsumption bezeichnet. Es geht wirklich darum, technischen Sachverstand zu entwickeln. Wenn man von der Klassifizierung weggeht, da haben wir ja viele medizinische Begriffe auch. Man muss ja auch überlegen, ja, was ist da jetzt mit Herz-Kreislauf-System gemeint? Und da muss ich den Pschyrempel gucken, das Standardkochbuch für Mediziner, aber auch in eine technische Norm, wo wir ja auch viele Definitionen haben. Also es bleibt nichts anderes übrig. Allein aus der Weisheit des Gesetzestextes kann ich keine Praxistaugliche und gerichtsfeste Lösung zaubern.
Jetzt bist du ja schon seit 30 Jahren im Bereich Medizinprodukterecht unterwegs. Wie hat sich denn für dich das Rechtsgebiet verändert?
Ja, das ist eine Frage, die genauso komplex ist wie die Entwicklung. Es ist alles sehr, sehr viel komplexer geworden. Die Sehnsucht nach Einfachheit wird nicht befriedigt. Das ist Folge komplexer Anforderungen in der Moderne. Eine moderne Gesellschaft braucht, leider Gottes muss man sagen, auch eine komplexe Regulierung, weil eben verschiedene Anforderungen für die Produktsicherheit bestehen. Also, um es mal ein bisschen kürzer zu machen, wir mussten einen Fall der Überregulierung wahrnehmen. Verursacht unter anderem durch viel zu hohe Anforderungen an die betroffenen Hersteller. Also um es klar zu sagen, eine Überregulierung mit letalen Folgen, eine Überregulierung, die eben nicht mehr Sicherheit für die Patientin gebracht hat, sondern im Zweifel weniger Lebensjahre. Das ist das Schlimmste, was bei einer Regulierung im Bereich der Life Sciences passieren kann.
Wie ist es denn für dich als Jurist? Wie haben sich denn die Fragestellungen geändert? Also merkst du, dass sich da irgendwas verschoben hat? Also das Thema Klassifizierung zum Beispiel, ist das was, was halt unter der alten Richtlinie auch schon intensiv diskutiert wurde? War es da einfacher? Für Software vermutlich ja. Wie hat sich für dich einfach die eigentliche Hands-on-Arbeit verschoben?
Die blieb dieselbe, ehrlich gesagt. Sie hat sich nur potenziert. Stets geht es um die Auslegung von Regeln. Wenn da ein neues Gesetz kommt, hat auch der oder diejenige, die das analysiert, die Aufgabe, mal zu gucken, was bedeutet das denn jetzt? Und wenn sowas Neues kommt, dann ist die Unsicherheit groß und die Aufgabe der Rechtsberatung ist, ein bisschen Klarheit reinzubringen. Also das war schon ein Schub, allein durch den dreifachen Umfang des Gesetzestextes. Vieles war neu, manches ist dann aus den Anhängen da in Gesetzestext gewandert und so. Aber das muss man ja erstmal sortieren und das ist alles sehr, sehr komplex, absolut.
Wenn man das Arzneimittelgesetz liest, bekommt man wirklich den Eindruck, es ist historisch gewachsen und es wurde immer mal da was ergänzt und da was dran. Jetzt haben wir für die Medizinprodukte ein sauberes neues Gesetz. Wie ist das für dich? Liest du die Gesetze unterschiedlich?
Also Vergleich, deutsches Arzneimittelgesetz, das ist in der Tat historisch gewachsen. Ich meine, wir haben hier einen anderen Regulierungsansatz. Das ist der Bereich der Harmonisierung und wenn man das AMG anguckt, da haben wir zum Beispiel, was den Arzneimittelbegriff angeht, haben wir auch sowas wie eine Europäisierung gehabt und einen gesonderten Rechtskörper in Anführungszeichen des europäischen Arzneimittelrechts.
Jetzt haben wir ja festgestellt, dass die Komplexität unsagbar gestiegen ist. Glaubst du, dass es da irgendwann einen Weg zurück gibt in weniger komplexe Verhältnisse?
Es träumen immer viele von Hullabü und man hätte das auch gerne, aber da kann ich leider niemandem Hoffnung machen. Was aber umgekehrt auch die Spannung im Bereich der Regulatory Affairs ausmacht, also es wird einem nicht langweilig. Weniger komplex wird es nicht. Das haben viele von den HörerInnen vielleicht auch mitbekommen, dass sich die Großwetterlage gedreht hat in weniger Regulierung, alles echt, und wir haben es jetzt gesehen und gehört im Bundestagswahlkampf, alles echt über Bürokratie und so weiter. Und Bürokratie ist genau das, was eben zum Beispiel in den vielen neuen Digitalisierungsgesetzen, die aus der Europäischen Union kommen, drinsteht. Was sich jetzt ganz konkret geändert hat, ist zum Beispiel, dass man keine besondere Haftungsrichtlinie für künstliche Intelligenz mehr realisieren will. Also man sagt dann tatsächlich hier Deregulierung, und Deregulierung heißt natürlich auch immer weniger Gesetze, weniger Komplexität. Also da wird auch der gesellschaftliche Druck ein bisschen stärker, und das wäre vielleicht so eine Schneise, wo man sagen könnte, okay, man kann jetzt nicht Gesellschaft, Wirtschaft immer überfordern durch super komplexe Regelungen. Vielleicht geht es auch mal ein bisschen einfacher. Und das ist ja auch, würde ich sagen, ein breites gesellschaftliches Anliegen, nicht nur seitens der Industrie.
Digitalisierung, auch sehr, sehr kontrovers diskutiert momentan, zum Beispiel auch in Form der elektronischen Patientenakte. Da sind ja auch Hoffnungen dran geknüpft, aber mich würde dann doch interessieren, wie du die momentane Lage oder Rechtslage siehst für telemedizinische Anwendungen oder Telemonitoring.
Das ist natürlich auch wieder eine kurze Antwort, sehr schwer. Also gehen wir mal zum ersten Punkt, elektronische Patientenakte. Ich persönlich bin froh, dass das Ding jetzt im Rollout ist. Was positiv ist, ist, dass wir das jetzt haben. Ich sehe den Nutzen so einer elektronischen Patientenakte tatsächlich in einer gewissen, ja, auch Wirtschaftlichkeitsreserve. Ganz kurz. Wenn man heutzutage als Patient zum Arzt, zur Ärztin geht oder zur neuen Ärztin, Hausarztwechsel zum Beispiel, selbst wenn man halbwegs gesund ist, muss man seine Zipperlein aufzählen oder so. Und dann ist auch zum Beispiel der Impfpass drin, den man dauernd verliert. Also das Ganze hat einen Nutzen und auch einen Produktivitätsgewinn. Was die Telemedizin, da sind wir ein bisschen an einer anderen Baustelle. Was ist das typische Beispiel? Wir haben die Modelle ja auch in der Schweiz gehabt, um es kurz zu sagen. Ich glaube, 20% derjenigen Indikationen, die dann aufschlagen, wo man sich vielleicht übers Netz beraten will, sind die sogenannten stigmatisierten oder schambehafteten Erkrankungen. Da hat man vielleicht auch Hemmungen, selbst zum Hausarzt, zur Hausärztin zu gehen. Aber es sind nur 20%. Am Übrigen haben wir die Möglichkeit, ein Problem aufzufangen. Das ist die demografische Entwicklung bei Hausärzten. Die werden ja immer älter. Und auf dem Land sterben die Hausärzte aufgrund Überalterung aus, letzten Endes. Also da wird es relativ schwierig. Und dann könnte da tatsächlich, wie es ja jetzt schon zum Beispiel in den Ländern südlich der Sahelzone, da ersetzt ja das Handy den Hausarzt natürlich. Das ist doch eine gewisse Erleichterung, absolut.
Wir haben das ja gar nicht nur im ländlichen Bereich, wir haben das ja zum Beispiel auch in Berlin, haben wir ein Riesenproblem, dass die medizinische Versorgung zwar gegeben ist, aber es viel zu viele Menschen hier wohnen. Also wir haben das gerade so bei Kinderärzten, haben wir Bezirke, wo es einfach unmöglich ist, einen Kinderarzttermin zu bekommen, einen Hautarzttermin kann man eigentlich auch vergessen. Dafür sind diese Möglichkeiten auch total gut. Und jeder, der schon mal mit einer Grippe im Bett gelegen hat, mit über 40 Grad Fieber und nicht wusste, wie er zum Arzt gehen soll, aber eine Krankschreibung brauchte, der weiß, wie wertvoll Telemedizin sein kann. Was mich wundert, warum die Telemedizin in Deutschland so einen schweren Stand hat. Also jahrelang war das ja komplett verboten, das durfte gar nicht gemacht werden. Ich glaube, durch die Pandemie wurde das erst ein bisschen aufgeweicht. Und für mich ist das so unklar, warum ist dieses Thema so schwer?
Ja, das ist ein richtiger Aspekt. Vielen Dank auch für diese Frage, Claudia. Wir haben tatsächlich eine Art Fernbehandlungsverbot. Das stand in der Berufsordnung, das ist so Standesrecht. Also die Ursache ist das Oldschool-Denken, was nicht ganz falsch ist, denn der Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung, der dahinter steckt, heißt schlicht, Arzt-Patienten-Beziehung ist vertrauensbasiert. Das sind lauter solche Sachen, wo sozusagen so ein traditionelles Bild der Medizin dahinter steckt. Das ist das eine. Und das andere sind möglicherweise irgendwelche, naja, Interessen, die darauf zielen, dass sich nichts ändert.
Ich habe mich vor einer Weile mal mit einem Mediziner unterhalten, der meinte, dass es unsagbar schwierig ist, weil man als Arzt dann ja aufgebürdet bekommt, dass man das auch alles gelesen hat, bevor der Patient ins Arztzimmer reinkommt. Und wenn er das nicht gelesen hat und vielleicht nicht gesehen hat, dass dieser Patient vor 2 Jahren einen Schlaganfall hatte, irgendeine Kontraindikation gegen eine andere Behandlung hat, sich dann automatisch haftbar macht. Wie ist denn da dein Blick da drauf?
Relativ klar, der Arzt oder die Ärztin muss das machen, wenn das so angeboten wird. Und wenn der das nicht macht, dann ist es ein Haftungsfall. Natürlich, der schuldet die bestmögliche Behandlung und dazu gehört eine sorgfältige Anamnese.
Gibt es da schon vielleicht KI-Lösungen?
Ich weiß, dass an ganz vielen solchen Lösungen gearbeitet wird. Ich weiß ja nicht, wie der aktuelle Stand ist mit der Haftbarkeit bei solchen KI-Lösungen. Also wenn der Arzt jetzt irgendeine Software benutzt, die ihm da hilft, das vorzuselektieren und er macht trotzdem eine falsche Entscheidung, wer haftet denn dann? Ist es der Hersteller der KI oder immer noch der Arzt selbst?
Das ist so die typische regulatorische Großfrage. Wir werden kein Sonderrecht haben. Wir werden die neue Produkthaftungsrichtlinie bekommen. Das heißt also kurz gesagt, der Hersteller haftet. Es sei denn, wir haben einen typischen Anwenderfehler, aber das kommt praktisch nicht vor.
Ist es gut, dass wir das Thema KI jetzt auf dem Tisch haben, wo es die MDR gibt? Oder wäre es schöner gewesen, wir hätten das Thema KI unter der MDD behandelt?
Die Frage wäre, ob die KI-Verordnung eigentlich schon besser früher gekommen wäre, als wir noch dieses Richtlinienrecht hatten. Aber was wäre dadurch gewonnen? Es wäre meines Erachtens nicht so viel gewonnen, weil wir nach wie vor die Situation hätten, dass wir einen risikobasierten Ansatz bei der KI haben, der dann angedockt werden muss an den risikobasierten Ansatz der MDR oder IVDR. Ich glaube nicht, dass es mit der MDD wesentlich einfacher geworden wäre.
Für mich in meinem Wissen über die Medizinprodukte beginnt das Leben nach 1993. Wie ist es denn für dich, wenn du an die Zeit von 1993 denkst? Was hat man da mit Medizinprodukten gemacht? Weil Pflaster, Verbände, EKG-Geräte gab es ja damals auch schon.
Oh Gott, das ist jetzt ein Griff in die historische Kiste. Freut mich natürlich, nicht als Hobbyhistoriker. Ich glaube, da gab es eine Geräteverordnung oder irgendwie sowas. Also ganz unreguliert war es nicht. Das war die gute alte Zeit, als Medizinprodukte noch Medikalprodukte hießen und irgendwie ganz harmlos waren. Praktisch da noch keine Software drin war und nix. Und mein Gott, was soll auch beim Pflaster passieren? Ja, damals war eben damals. Was soll ich dazu sagen?
Unterscheidest du persönlich zwischen Medikalprodukten und Medizinprodukten?
Nein. Medikalprodukt ist ein historischer Begriff, den gibt's eigentlich tatsächlich nicht mehr. Ich höre das absolut selten.
Ich finde es sehr faszinierend, weil wenn wir uns den englischen Begriff angucken, Medical Devices, haben wir da einen ähnlichen Begriff wie Medikalprodukte. Und man liest das irgendwo auch in anderen Sprachen, das heißt immer irgendwie Medical Devices, klingt irgendwie ähnlich. Und dann kommt das deutsche Wort Medizinprodukte. Wundert mich natürlich schon, warum man nicht einfach bei den Medikalprodukten geblieben ist.
Ja, das müsste ich jetzt Herrn Schorn fragen, der verantwortlich war für die Umsetzung. Der ist von Haus aus Apotheker und der hat wahrscheinlich entschieden. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich frage ihn mal.
Ging damals, Anfang der 90er, als dann die Richtlinie kam, auch so ein Raunen durch die Branche oder hat man das eher sportlich entspannt genommen?
Ich fürchte, jedwede Regulierung erzeugt erstmal Widerstand bei den Betroffenen. Ja, das ist so viel eben zum Stichwort Innovation und Regulierung. Jedwede Regulierung führt erstmal zu einem Innovationshemmnis. Da muss man sich nichts vormachen.
Das wichtigste Thema, was in unserem Berufsalltag eine große Rolle spielt, das sind die harmonisierten Normen oder Normen überhaupt. Wie siehst du denn das auch gerade rückblickend? Wie hat sich die Relevanz von Normen für dich verändert?
Die Relevanz von Normen ist zurückgegangen, einfach deshalb, als wenn man jetzt von harmonisierten Normen spricht, dass diese Normen dann sozusagen immer weniger wurden. Man kann also durchaus von einer Krise dieses Normierungsgedankens sprechen. Diese Normen, die beruhen natürlich letzten Endes auf einem Auftrag der Europäischen Kommission jeweils, der da an CEN und CENELEC gerichtet werden. Aber auch in neuerer Zeit wird ja gesagt, schön und gut, diese Koregulierung mit der Industrie, die kommt ja unter anderem darin zum Ausdruck, dass industrielle Interessen vielfach auch vertreten sind in diesen Normungsgremien, wo ja Sachverständige sitzen und dass da vielleicht der eine oder andere Bias entsteht oder eine Wettbewerbsverzerrung auf gut Deutsch. Insgesamt hat sich das System bewährt, aber es ist nicht mehr up to date und die alternative Brücke, die gab es schon unter dem Richtlinienrecht, aber wir haben ja sozusagen auch diese Möglichkeit der Kommission, die mehr oder weniger direkt Spezifikationen schafft als Ersatz für Normen. Und da passiert einfach viel zu wenig. Und das ist schlecht, weil Praxis Orientierung braucht.
Sehe ich auch so. Man kann ja schon mal froh sein, dass es Harmonisierungsaufträge für gewisse Normen gibt. Und auf einem anderen Platz steht, wie von Seiten der Urheberrechtsinhaber damit umgegangen wird und inwieweit man dann irgendwann mal davon ausgehen kann, dass diese Normen dann auch wie Gesetze frei zugänglich sind.
Es gibt da jetzt einen gesonderten Zugang. Das sind doch ganz viele harmonisierte Normen aufgelistet. Für die Medizinprodukte sind es aber sehr, sehr wenige bis jetzt.
Die 13485 als eine der grundlegenden Normen, die auch harmonisiert ist, die ist nicht mit drin, leider.
Nee, die ist noch nicht. Es sind bis jetzt nur irgendwelche Sterilsachen.
Ja.
Wenn man betrachtet, dass es ja ein Gerichtsurteil war aus dem letzten Jahr, das hat jetzt so lange gedauert, bis überhaupt irgendwas passiert ist und diese Normen kostenfrei überhaupt zur Verfügung gestellt werden können. Darf das sein? Kann es sein, dass dann so lange das sich verzögert, bis das tatsächlich umgesetzt wird?
Also ich meine, man muss froh sein, die Mühlen mahlen ja sowieso immer langsam, aber immerhin ist da inzwischen was passiert. Da können wir doch in gewisser Weise zufrieden sein. Ne? Und nicht zufrieden sein können diejenigen, die sich in ihrem Urheberrecht, Jörg, du hast es gesagt, die sich da betroffen fühlen, die sind halt nicht zufrieden, aber okay, das ist dann eben ein Gemeinwohlbelang, der sich in dem Punkt vor dem EuGH durchgesetzt hat und der von allen respektiert werden muss.
Du hattest im Vorgespräch auch erwähnt, dass du dich in dem Sozialgesetzbuch, fünftes Buch, gesetzliche Krankenversicherung auskennst. Ich wusste gar nicht, dass es ein Krankenversicherungsgesetz gibt und habe das dann erstmal gelesen und fand das total interessant. Warum ist das ein schwieriges Thema? Was hast du da zu klären? Weil für mich ist es eindeutig, was da drin steht.
Das ist eindeutig, was da drin steht?
Ja.
Was denn zum Beispiel? Darf ich auch eine Rückfrage stellen? Oder widerspricht das den Podcast-Regeln?
Doch, du darfst natürlich Rückfragen stellen. Da steht drin, dass man Krankengeld bekommt, dass man was verschrieben bekommt, dass das Wirtschaftlichkeitsprinzip gilt. So habe ich das jetzt grob in Erinnerung.
Jetzt kommen wir schon mal an den Punkt, wo die Unsicherheit anfängt. Natürlich steht da auch drin, ich habe einen Rechtsanspruch auf DIGAS zum Beispiel und auch auf DIPAS, digitale Pflegeanwendung. Haben wir neuerdings. Ist also nicht so, dass das total versteinertes Ding ist. Im Grunde stammt es ja aus dem Jahre 1883. Das ist sozusagen eine kaiserliche Erfindung. Stichwort Modernisierung ist da. Wir haben auch einige Vorschriften, in denen das widergespiegelt wird. Der Leistungskatalog wurde immer erweitert. Aber die Krux ist natürlich dieses Wirtschaftlichkeitsgebot und da stehen natürlich relativ unscharfe Begriffe drin, wie angemessen und so weiter. Die müssen konkretisiert werden. Wer konkretisiert? Der gemeinsame Bundesausschuss. Der gemeinsame Bundesausschuss ist ein Gremium, das darüber entscheidet, ob du eine Leistung bekommst oder nicht, mal ganz grob gesagt. Sehr viel Macht, deswegen auch verfassungsrechtlich dubios. Es kann nicht sein, dass so ein demokratisch schlecht legitimiertes Gremium, wo Patientinnenvertreter überhaupt kein Stimmrecht haben, dass so ein Gremium die Gesundheitsleistungen zuweist. Also ich mal da mal ein bisschen schwarz in schwarz. Ich habe da auch schon einiges veröffentlicht zu dem Thema. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, funktioniert's. Denn man muss sich klar machen, jeder, der Kassenmitglied ist, ist ja nicht nur Leistungsempfänger, sondern muss auch bezahlen. Also ganz einfach, so leicht binär irgendwie kann man das ja gar nicht betrachten. Ne? Das heißt also, auch der normale Kassenpatient hat natürlich ein Interesse daran, dass nicht alles Mögliche bezahlt wird. Wir haben eine eigene Sozialgerichtsbarkeit, die sich vielfach auch gerade mit Krankenversicherungsthemen beschäftigt über drei Instanzen hinweg. Da ist immer was los.
Was bedeutet für dich Qualität im Gesundheitsrecht?
Das ist auch eine gute Frage. Ich bin jetzt versucht, zum Gesetzestext zu greifen, aber ich glaube, es steht in 2 Absatz 1 Satz 3, dass die Versorgung nicht nur wirtschaftlich sein muss, sondern auch den Qualitätsmaßstäben Rechnung zu tragen hat. Und jetzt haben wir ja eine Fülle von Leistungen. Und tatsächlich ist es zum Beispiel bei Arzneimitteln so, dass sich Qualität dann letzten Endes auf das Produktzulassungsrecht stützt. Und bei Medizinprodukten ist es ähnlich. Die heißen dann in der gesetzlichen Krankenversicherung Hilfsmittel. Und auch hier wird an den Qualitätsbegriff der Medizinprodukte Verordnung oder IVD-Verordnung angeknüpft.
Stimmt. Und dann gibt es ja noch so lustige Geschichten wie die Präqualifizierung im Gesundheitswesen.
Oh ja.
Genau, das Thema reißen wir jetzt gar nicht auf. Was mich im Zusammenhang mit Krankenversicherung interessiert, ist, warum da immer von Hilfsmitteln und nicht von Medizinprodukten allgemein gesprochen wird.
Der Begriff der Hilfsmittel ist älter als der Begriff der Medizinprodukte. Im Prinzip sind beide deckungsgleich. Berühmte Ausnahme ist der Blindenhund samt Futter. Oder ist das auch ein Medizinprodukt? Ich glaube nicht.
Nein. Zubehör.
Zubehör, genau.
Es gibt ein MDCG-Guidance-Dokument über die Qualifizierung von IVDs. Und da steht explizit drin, dass ein Schnüffelhund nicht als IVD gilt. Also wir hatten das in einer Podcast-Folge auch schon mal angesprochen.
Sogar.
Wir müssen da keine Akte und der braucht kein CE auf dem Rücken eintätowiert.
Na wunderbar.
Ja, haben wir Glück gehabt. Wir kommen jetzt mal zum Entweder-Oder, unserem beliebten Spiel. Das ist der Teil, der dann rausgeschnitten wird. Scheinbar sind die Juristen aber großer Fan davon, weil ich habe es in einem Journal, mein Nachbar ist auch Jurist, der hat ein Journal in eine Papiertonne geworfen und das war irgendwas mit KI drauf und Gesundheitswesen, dass ich dachte, ich muss kurz reingucken und war überrascht, dass in diesem Fachmagazin auch ein Entweder-Oder-Spiel war. Du kriegst von uns zwei Begriffe, sollst dich für einen entscheiden, so schnell wie möglich. Du kannst gerne sofort erklären, warum du dich für einen Begriff entschieden hast. Hauptsache es aber ist, dass du antwortest, am besten erst antworten, dann denken. Ich fange an mit dem ersten Begriff. Forschung oder Lehre?
Forschung, da bin ich autonomer.
Lehre oder Praxis?
Oh je, das kann man einen ehemaligen Professor nicht fragen, ohne dass er irgendwelche disziplinarische Maßnahmen zu erwarten hat. Ich muss auch Lehre sagen, macht auch viel Freude mit wissbegierigen Studierenden. Man könnte aber auch sagen, keine gute Lehre ohne Praxiserfahrung oder Praxisdimension.
Nehmen wir.
Danke.
Gesetze oder ISO-Normen?
Gesetze, weil Gesetze ISO-Normen toppen.
Recht oder Ethik?
Recht, weil Recht geronnene Ethik ist.
MDD oder MDR?
MDR, auch wenn es schwerfällt.
MDD gilt ja nicht mehr, kann man nichts mehr mit anfangen, so wirklich.
Das habe ich jetzt unterstellt, ja.
Wenn du jetzt sagen könntest, du würdest in dem Bereich nochmal neu starten, wo würdest du sagen, das wäre jetzt die wichtigste Baustelle, da müsste man anfangen, Gesetze zu verändern? Oder würdest du sagen, da würdest du dir eine strengere Regulierung wünschen?
Es gibt ja ein berühmtes Sprichwort von de Montesquieu, zumindest wird es ihm zugeschrieben, wenn es nicht erforderlich ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es erforderlich, kein Gesetz zu machen. Das heißt also, man muss fragen, ob man eine Regulierung benötigt, um Gemeinwohlbelange durchzusetzen. Ich sehe eher das Problem der Überregulierung im Fall, um es nochmal konkret zu machen, der KI-Haftungsrichtlinie, kann man wirklich drüber streiten, weil eben die Produkthaftungsrichtlinie nicht alles abdeckt. Gibt es auch noch andere Gründe, wo man sagen müsste, naja, wir brauchen vielleicht eine spezielle Haftungsregelung. Und man muss wissen, ist es der Gemeinwohlbelang wert? Wird der wirklich abgebildet in der konkreten Regulierung? Unter diesen Umständen bin ich auch für Regulierung, insbesondere soweit eben Patienteninteressen, Sicherheitsinteressen durch oder andere Gemeinwohlbelange effektiv gesichert werden. Wenn nicht, soll man es lieber lassen. Die Beweislast liegt auf Seiten des Gesetzgebers.
Und dann meine abschließende Frage, wenn du nicht im Bereich Medizinrecht gelandet wärst, wo wärst du dann gelandet?
Im Kartellrecht oder Patentrecht oder Verfassungsrecht. Aber da bin ich ja schon gelandet.
Vielen Dank, dass du zu Gast gewesen warst.
Ja.
Ich bedanke mich.
Wieder viel gelernt. Also ich finde es fantastisch, wie ambivalent der Ulrich Gassner ist.
Ambivalent ist jetzt aber keine medizinische Diagnose, nehme ich an.
Nee.
In der ICD-Klassifikation jedenfalls nicht enthalten, dann bin ich getröstet. Also es hat mich auch sehr gefreut, hätte ich gedacht, dass es so viel Spaß macht. Und gerne wieder, aber jetzt sind mal andere dran.
Jörg, dann bleibt ja nur noch für dich noch den letzten Satz zu sagen.
Ich mach dann jetzt mal aus.
Idee, Konzeption und Hosting, Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction, Jörg Brugmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.